Wolfram Weimer, unserem Kulturstaatsminister. Der gute Mann hat sich in einem Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland folgendermaßen geäußert. Er hat gesagt, politisch links geneigt, Kulturstaatsminister mahnt Änderungen bei ARD und ZDF an. Jetzt ist es so, dass dieses Interview vom 2.10. Er hat sich darin über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk eben geäußert, wie hier zu erkennen, sagt, dieser sei politisch links geneigt und keine Sorge, das werde ich auch gleich ausreichend belegen, dass es tatsächlich so ist. Vor allem, wenn es um die Ansichten bzw. die Einstellung der Journalisten beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk geht, dann werde ich noch einige Zitate und Beispiele von prominenten Figuren, unter anderem von Anja Reschke, euch einmal zeigen. Aber es geht eben auch um Georg Restle. Jetzt ist die Frage, wie genau kam es dazu, dass das Ganze überhaupt hochgekocht ist, das Thema? Weil sein Beitrag vom 2.10., die ersten 2-3 Tage hat so keiner darüber gesprochen, mag wahrscheinlich auch daran liegen, dass Wolfram Weimer jetzt nicht die relevanteste Figur im politischen Geschehen in Deutschland ist, würde ich mal vorsichtig behaupten. Der Grund, warum das Ganze thematisiert wurde, ist dieser Mann, und zwar Monitor-Chefredakteur, glaube ich, hat er die Sendung übernommen, die es übrigens schon seit den 60er Jahren gibt, Monitor oder das Magazin Monitor, das Format. Hat geschrieben, Zwangsbeitrag, in Anführungszeichen, ist der zentrale Begriff, zentrale Kampfbegriff einer Kampagne, die nichts anderes im Schilde führt, als den ÖRR abzuschaffen. Das weiß Wolfram Weimer natürlich und verwendet diesen Begriff trotzdem oder gerade deshalb. Das macht ihn als Kulturstaatsminister untragbar. Zentraler Kampfbegriff einer Kampagne, die den ÖRR abschaffen will. Also, ich muss sagen, in der jetzigen Form, auch so ein bisschen wie das Zitat von Björn Höcke bezogen auf die Europäische Union. Auch er hat gesagt, dass die EU in ihrer jetzigen Form sterben muss, damit das wahre Europa leben kann. Und ich glaube, das trifft es eigentlich ganz gut. Auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk sollte, kann, darf in seiner jetzigen Form meiner Meinung nach definitiv nicht bestehen bleiben. Die einzige Lösung ist, um dieses, diesen Riesenapparat, dieses Instrument, was sich dabei die Jahre gebildet hat, Milliarden, die ausgezahlt werden, nur allein für die Altersvorsorge. Wir erinnern uns an Schlesinger, an den RBB, an die Geschichte mit Stefan Gelper. Also da ist so viel im Argen, gerade wenn es um die Bezüge, um die Höhe der Bezüge geht, um die Zahlungsverpflichtung, die man eingegangen ist, vertraglich eingegangen ist über viele, viele Jahrzehnte, ja, dann ist das Ding meiner Meinung nach absolut nicht mehr reformierbar. Verträge wurden geschlossen, wie der Rundfunkstaatsvertrag, Verträge können gekündigt werden. Ja, was genau hat denn jetzt Wolfram Weimer eigentlich gesagt, was den Herrn Restle so sehr gestört hat? Er wurde unter anderem in dem Interview, was eines der mit Abstand, wirklich mit großem Abstand, schlechtesten Interviews war, die ich jemals gelesen habe, ich habe schon einige gelesen, welche Bedeutung hat für Sie der öffentlich-rechtliche Rundfunk? Fragen die Chefredakteurin und die stellvertretende Chefredakteurin oder Leiterin vom RND, also Redaktionsnetzwerk Deutschland, Hauptstadtstudio bzw. der Hauptstadtredaktion, also in Berlin. Die Antwort von Weimer auf die Frage, welche Bedeutung der öffentlich-rechtliche Rundfunk für ihn hat, lautet: Ich bin ein Verfechter des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, auch wenn ich manches an ihm kritisiere. Er ist wichtig für die politische Kultur des Landes und er muss über die Rundfunkbeiträge finanziell abgesichert bleiben, so Weimer weiter. Aber der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat ein Akzeptanzproblem, weil er politisch links geneigt wirkt. Ja, sprachliche Feinheiten. Er wirkt nicht nur so, er ist politisch links geneigt. Außer wir fragen den Volksverpetzer, dann sagt er, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk nach rechts rutscht oder nach rechts driftet. Das hat er erst in seinem Artikel geschrieben über Julia Ruß und warum sie ja gar nicht gecancelt wurde. Also er sagt, er wirkt nur links, der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Und weiter, es ist nicht gut, wenn viele Millionen Deutsche zwar Zwangsbeiträge zahlen müssen, aber das Gefühl haben, dass sie dort nicht vertreten werden, das sollte sich ändern. Das hat eben dazu geführt, dass Georg Restle sich dazu entschieden hat zu schreiben, ja, der Zwangsbeitrag ist der zentrale Kampfbegriff einer Kampagne. Jetzt hat sich dann so ein bisschen auch die Debatte gleichzeitig entwickelt, ob es sich überhaupt um einen Zwangsbeitrag handelt oder ist es nicht eher eine Art Pflichtbeitrag? Dann wurde auch die Diskussion in den Kommentaren aufgemacht, wie das Ganze denn bei Steuern beispielsweise aussieht. Auch da verläuft das Ganze recht ähnlich. Ich würde erst noch mal kurz auf einige weitere Ausschnitte aus diesem wirklich grottenschlecht geführten Interview zu sprechen kommen, bevor wir dann zu Restle und den Reaktionen, die seine Aussagen auf der Plattform X ausgelöst haben, zurückkommen. Ein weiterer Themenpunkt: Gefahr für Journalisten. Solidarisiert sich die Politik mit der ZDF-Moderatorin Dunja Hayali, die wegen inhaltlicher Kritik am Wirken des erschossenen Trump-Anhängers Charlie Kirk Morddrohungen erhält? Die Aussage, die Antwort auf die Frage: Das ist ein Zeichen dafür, wie gefährlich der polarisierte, vergiftete öffentliche Diskurs inzwischen ist. Er bringt Journalisten in Gefahr, dagegen muss jeder vernünftige Politiker der politischen Mitte Haltung zeigen. Er bedeutet also, nicht jeder Politiker der politischen Mitte Haltung zeigen muss, sondern nur die Vernünftigen, und von den Politikern außerhalb der Mitte, was ja dann im Deutschen Bundestag Linkspartei und AfD sind, von denen muss anscheinend gar keine Haltung beziehen. Aber das Thema Haltung wird noch sehr, sehr wichtig. Und weiter sagt er, und wir sind da auch alle einer Meinung, dass das zu verurteilen ist. Also die Reaktionen auf Morddrohungen oder die Kommentare, die Nachrichten, die Dunja Hayali erhält, nachdem sie unbedingt ihre private Meinung einbringen musste in einem Beitrag der Heute-Nachrichten. Eine weitere Frage, die ihm gestellt wurde: Haben wir noch eine Chance, die Welle zu brechen, mit der vor allem in den USA Lügen und Manipulationen in sozialen Medien von Populisten, Extremisten und Rassisten verbreitet werden? Also es geht nicht darum, ob das überhaupt verbreitet wird, das wird vorausgesetzt. Das ist das Paradebeispiel einer Suggestivfrage, deren Inhalt nicht mal bewiesen ist. Also man fragt dir suggestiv nach einem Strohmann und der Kulturstaatsminister antwortet darauf: Es ist zum Glück noch nicht so schlimm wie dort, aber die Richtung geht dahin. Zusehends wird auch unser öffentlicher Diskurs, unsere politische Kultur vergiftet. Journalisten werden persönlich angegangen, das ist ein Alarmzeichen, da müssen wir Stopp sagen. Ich möchte noch mal ganz kurz an die Veranstaltung, an das Sommerfest der Jungen Freiheit erinnern, wo Antifa-Fotografen, nur weil es die angemeldete Demo der Omas gegen Rechts gab, dort vor Ort fotografiert haben, unter anderem Journalisten und ihre Familien abfotografiert haben, um dann eben die Fotos auf diversen Internetseiten zur Verfügung zu stellen, damit auch Linksextremisten wissen oder ganz genau wissen, wer zu den Bösen gehört und wen man grundsätzlich auf der Straße dann eben identifizieren kann, um möglicherweise dann auch gegen diese unliebsamen Personen vorzugehen. Aber gemeint ist natürlich nur damit, dass die Journalisten auf der guten Seite, also die politisch links wirken beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wenn die angegangen werden, das wird verurteilt. Ja, das sind die beiden Damen, die diesen Artikel oder dieses Interview geführt haben, den Artikel dazu verfasst. Eva Quadbeck, Chefredakteurin, Leiterin Hauptstadtstudio, und Christina Dunst, die stellvertretende Leiterin Hauptstadtstudio. Bei Quadbeck schreiben sie noch dazu, dass sie häufig als politische Expertin in Talkshows gefragt ist. Auch ich erinnere mich an diverse wirklich fragwürdige Aussagen von der Dame in diversen Talkshows, Talksendungen. Eine letzte gute Frage, die hier gestellt wird, da ging es auch um, ich glaube, so ein bisschen ging es im Vorlauf um Klimawandel, dass man das ja gar nicht mehr so ernst nehmen würde. Da heißt es: Der russische Krieg gegen die Ukraine und der Nahostkonflikt drängen die Bekämpfung des Klimawandels leider in den Hintergrund. Also viel mehr Meinung und Haltung von Seiten der Journalisten kann man da gar nicht reinbringen. Und in den USA droht eine Demokratie zu kippen. Das hat Auswirkungen auf Deutschland. Eine Frage erkenne ich da gar nicht. Vielleicht jemand von euch, könnt ihr mir gerne in den Chat schreiben. Umso mehr, also jetzt seine Aussage auf die Aussage der Journalisten, umso mehr sollten wir unser Schicksal in die eigenen Hände nehmen. Es hat niemand gesagt, dass wir im Sinne Friedrich Schillers mit der Aufklärung beginnen, diese Freitreppe einfach herunterlaufen und es von Stufe zu Stufe immer besser wird. Nein, wird es halt nicht. Es gibt immer Phasen in der Geschichte, in denen wir um unsere Werte kämpfen müssen. Und in so einer Phase sind wir jetzt. Wir müssen die Fackel der Aufklärung hochhalten. Und ist unser Problem wirklich noch dieses Ost-West-Ding? Ost-West-Ding bezogen auf Nahost-Konflikt und also Kalter Krieg. Also weil Ost-West denke ich eigentlich meistens immer an Ost- und Westdeutschland und dass es darum geht. Aber wie gesagt, nur nochmal zum Stil des Interviews, ist natürlich alles unten in der Beschreibung verlinkt, könnt ihr euch gerne durchlesen, ist leider ein Bezahlartikel, aber es gibt Seiten wie Archiv mit e am Ende .is oder ph, da kann man zumindest die Artikel vom Redaktionsnetzwerk Deutschland sehr gut nachlesen, das funktioniert gut. Was macht ein Kulturstaatsminister gegen Kulturkampf? Und jetzt weiß ich nicht, also Kulturkampf natürlich als, ja, als so eine Art militarisierter Begriff, in dem halt von Kampf die Rede ist. Grundsätzlich eigentlich eine gute Sache, wenn Diskurs, wenn Debatte stattfindet, auch im Bereich öffentlich-rechtlicher Rundfunk, ja, nein und so weiter. Dazu sagt dann Wolfram Weimer, wir dürfen nicht schweigen, wenn Extremisten lauter werden. Auch da sind immer die, in der Regel, die Extremisten auf der rechten Seite gemeint oder mutmaßlichen Extremisten. Die bürgerliche Mitte muss sich äußern, sie darf ihre Räume, ihre Symbole nicht preisgeben, sonst besetzen sie andere. Das Hambacher Schloss zum Beispiel, ein Ort unserer Frühdemokratie, Rechtsextremisten machen dort Aufmärsche. Oder das Hermannsdenkmal, das gehört nicht der AfD, das ist unser Robin Hood und nicht deren Nationalist. Am Hermannsdenkmal war jetzt, glaube ich, zum Tag der Deutschen Einheit, haben sich dort viele junge Menschen mit Deutschlandfahnen versammelt oder haben das auch angekündigt, dort hin zu pilgern, zu wandern. Ich glaube, das Ganze war bewusst nicht als Veranstaltung angemeldet, sondern eben als Wanderung. Deswegen konnte man da auch bezüglich Veranstaltungsverbot nicht viel dagegen machen. Wir kommen zurück zu Georg Restle. Sein Zwangsbeitrag, das kann man hier ganz gut sehen, war mit einer Community Note, also einem Hinweis aus der Community versehen. Darin schreiben dann einzelne Nutzer bezogen auf den Zwangsbeitrag als Kampfbegriff einer Kampagne. Dieses Angebot wird ganz überwiegend durch Zwangsbeiträge finanziert, schreibt das Bundesfinanzministerium über das Programm des ÖRR. In einem Gutachten des Finanzministeriums aus dem Jahr 2014, selbst das Bundesverfassungsgericht, schreiben sie, bezeichnet den Rundfunkbeitrag in einem Urteil als Zwangsabgabe. Ja, dann schreibt hier unten noch jemand was bezogen auf Wikipedia dazu. Aber interessant eben die Anmerkung vor allem zu diesem Gutachten aus dem Jahr 2014. Was auch andere verlinkt haben, was ich dann nachgeschlagen habe, war ein Beitrag in der Taz tatsächlich dazu. Mit der Überschrift Zwangsabgabe auch bei Nichtkonsum, ein Beitrag aus dem Jahr 2011. Die Älteren werden sich erinnern, zu dem Zeitpunkt wurde umgestellt von der gerätespezifischen Abrechnung bezogen auf den Rundfunkbeitrag, also die GEZ, das Bild hier mit GEZ schon gezahlt. Damit wurde auch damals immer geworben und das war das Bild, was dann dieser junge Mann, der übrigens damals schon und auch heute nur für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, also damals nebenher, aber heute hauptberuflich für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk arbeitet, ich glaube SWR und NDR, hat den Artikel geschrieben, Zwangsabgabe auch bei Nichtkonsum, hat dann also nicht nur von Zwangsabgabe in der Überschrift, sondern auch von zwangsfinanzierten Programmen geschrieben, dass auch die mitfinanziert werden, die ja dem Boulevard zuzuordnen sind, wie Brisant, Hallo Deutschland oder Hollywood-Filme und Sport-Events. Aber auch da geht es ja darum, dass dieser Teil der Unterhaltung auch mit zu dem öffentlich-rechtlichen Angebot dazugehört. Die Taz schreibt davon, dass das Bundesverfassungsgericht hat übrigens aus diesem Gutachten zitiert, also genau genommen ist das nur in dem Gutachten zu lesen gewesen. Aber auch die Taz hat von einer Zwangsabgabe geschrieben. Georg Restle ist gar nicht davon begeistert gewesen, dass Leser seinem Beitrag, also seinem Zwangsbeitrag auf X einen Kontext hinzugefügt haben. Dazu schreibt er, aha, Leserkontext, weil der Begriff in einem Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats beim Finanzministerium 2014, in Klammern Ausrufezeichen, weil ist ja schon lange her, verwendet wurde, kann Zwangsbeitrag heute kein Kampfbegriff sein, fragt er, natürlich auch eine rhetorische Frage, zeigt nur, wie grotesk dieses Instrument sein kann und wie es genutzt wird. Also wie grotesk seiner Meinung nach das Instrument der Community-Hinweise ist. Ein Nutzer entgegnet, es ist nun mal ein Zwangsbeitrag, da können Sie das Wort nun framen, es zum bösen Unwort sterilisieren. Ich weiß nicht, ob er damit nicht stilisieren meint. Und wie gewohnt einen rechtsradikalen Anstrich verpassen, es bleibt nun mal eine unter Zwang eingetriebene Gebühr. Über die Methodik gerne mal einen Monitorbeitrag, Herr Restle. Wäre durchaus interessant, einen Monitorbeitrag darüber zu sehen. Er würde ziemlich sicher in eine Richtung gehen, die der Nutzer nicht im Sinn hatte. Georg Restle schreibt dann dazu, für Sie sind Steuern vermutlich auch Zwangsabgaben und auch da haben wir wieder einen Leserkontext, in dem die Bundeszentrale für politische Bildung Steuern explizit als eine Zwangsabgabe einordnet. Also da muss man sagen, Georg Restle hat mit seinen Beiträgen zum Thema Zwangsbeitrag, mit seinen Ergänzungen, seinen Erläuterungen, seinen Erklärungen wirklich kein besonderes Glück gehabt an dieser Stelle. Und ja, da kann man nur sagen, die Community-Hinweise sind gut. Es macht auch durchaus Sinn, die anzuklicken und auch die Quellen zu suchen, die dort so verlinkt werden in den Community-Hinweisen. Aber genau, es ist und bleibt ein Zwangsbeitrag. Das hier ist übrigens das Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats beim Finanzministerium der Finanzen aus dem Jahr 2014, vom März 2014. Da ist dann die Regel vom dualen System. Einige grundlegende Fakten öffentlich-rechtlicher Rundfunk in Zahlen schreiben sie da. Und hier halt eben, ich habe das hier nochmal vergrößert, zu sehen, über 90% der Sendeminuten entfielen auf Spartenkanäle und dritte Programme. Hinzu kommen 32,5 Millionen Sendeminuten im Bereich des Radios. Dieses Angebot wird ganz überwiegend durch Zwangsbeiträge finanziert. Man kann das Zwang, man kann es Pflicht, man kann es Steuer oder Solidarbeitrag, wie auch immer. Letztlich sind die Menschen gezwungen zu bezahlen. Wir erinnern uns an Georg Thiel, der nicht explizit verhaftet wurde oder inhaftiert war, weil er den Beitrag nicht bezahlt hat. Und dann kam jemand gesagt, hier, du musst bezahlen, sondern es ging dann um die Vermögensauskunft und so weiter. Da waren dann einige Zwischenschritte, aber letztlich war der Auslöser für die Inhaftierung eben das Nichtbezahlen des Rundfunkbeitrages. Und da ist Zwangsbeitrag wahrscheinlich noch eine besonders freundliche, eine besonders nette Formulierung. So, hier eben das Urteil vom 18. Juli vom Bundesverfassungsgericht über die Rechtmäßigkeit einer Erhebung. Auch das habe ich, glaube ich, unten verlinkt, aber das ist auch relativ einfach einfach zu finden, das Urteil. Das Grundgesetz steht der Erhebung von Vorzugslasten in Form von Beiträgen nicht entgegen. Diejenigen an den Kosten einer öffentlichen Einrichtung beteiligen, die von ihr potenziell einen Nutzen haben. Das finde ich halt, ist eben das Absurde daran. Jeder, auch wenn er das Angebot bewusst nicht nutzt, und ich nutze es hauptsächlich, um es zu kritisieren, ja, nicht, weil ich es konsumiere, um mich zu informieren, finde ich es halt absolut nicht in Ordnung, dafür bezahlen zu müssen. Anders als Privatfernsehen, die finanzieren sich auch, auch da habe ich die Möglichkeit, die Sachen im Internet nachzuschauen, bei RTL oder Stern oder anderen, da muss man dann ein Abo abschließen oder, weiß ich nicht, irgendeine Form von Mitgliedschaft erwerben, die für sich genommen in der Regel unter dem Beitrag von 18,63 Euro monatlich liegen, also 18,36 Euro, Entschuldigung, der Höhe des Rundfunkbeitrages. Aber ich meine, wenn man 4, 5 verschiedene Zeitungen abonniert, dann ist man ruckzuck auch bei 20, 30 oder 40 Euro. Das geht dann relativ schnell. Dieser potenzielle Nutzen, weil man das ja nicht nutzen muss, ja, man hat eben umgestellt, früher wurden die Geräte gezählt im Haushalt, ab 2012 bzw. 2013 dann umgesetzt, hat man das Ganze dann nicht mehr getan, was nicht zur Akzeptanz des öffentlich-rechtlichen Rundfunks beigetragen hat. Wir haben zu Hause nicht mal einen Fernseher angeschlossen, also weder am Kabel, Internet noch Satellit noch sonst was. Ich habe jetzt kürzlich einen kleinen Fernseher mit niedlichen 40 Zoll bestellt, um da künftig mal vielleicht ein Spiel auf der Konsole drauf zu spielen, was ich schon länger nicht mehr gemacht habe, aber halt eben nicht, um öffentlich-rechtliches Fernsehen zu konsumieren. Ganz wichtig noch übrigens der Hinweis, nicht nur ÖRR am besten nicht bezahlen, sondern auch Netflix boykottieren, aber darüber werde ich morgen dann nochmal in der Folge mit Matthias zusammen sprechen. Was sind eigentlich Steuern? Dazu, dass Georg Restle ja Steuern oder gefragt hat, ob Steuern dann auch Zwangsbeiträge wären für den Nutzer, der ihn da kritisiert hat. Das hier der Auszug der Bundeszentrale für politische Bildung. Sie schreiben mit anderen Worten, Steuern sind Zwangsabgaben, die Bund, Länder und Gemeinden den Bürgerinnen und Bürgern auferlegen können. Steuern sind außerdem, zumindest heutzutage, nur noch ein Eurocent und so weiter. Steuern sind Zwangsabgaben. Da habt ihr es schriftlich, Bundeszentrale für politische Bildung. Auch das wird Georg Restle ziemlich sicher nicht passen, aber so steht es dann nun mal geschrieben. Hubert Aiwanger, der Wendehals aus Süddeutschland, einige werden sich erinnern, der Mann, der auf jeden Fall zu allem steht, aber nicht zu seinem Wort, hat geschrieben, dass ein Redaktionsleiter wie Herr Restle so ganz selbstverständlich ein Urteil fällt, wer als Bundesminister tragbar ist oder nicht, zeigt, welche Anmaßung sich in diesen Kreisen teils breit gemacht hat, also die Kreise des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Uns doch egal, wer unter uns regiert, wir bestimmen die Meinung, und das ist wahrscheinlich genau das, was Georg Restle auch denkt. Statt auf die Beiträge übrigens zu antworten von anderen Nutzern, es gibt Leute im Internet, die, gerade eben auf der Plattform X, die zitieren immer wieder Beiträge, aber sie antworten nicht darauf. Was ich nicht verstehe, Lars Wienand beispielsweise, der kann sowas auch ganz gut. Der antwortet nicht auf Beiträge, der zitiert die immer bloß. Ich weiß auch nicht wieso. Georg Restle wiederum antwortet natürlich auch nicht auf den Beitrag von Aiwanger, sondern zitiert diesen wieder, um ihn dann zu kommentieren mit den Worten: Ein Regierungspolitiker findet es anmaßend, wenn Journalisten Regierungspolitiker kritisch unter die Lupe nehmen, sagt viel aus über das neue Verständnis von Presse- und Rundfunkfreiheit in Regierungskreisen. Kurz und knapp, Regierungskritik ist Teil unserer Jobbeschreibung, so Georg Restle. Darum ging es ursprünglich gar nicht, ging nicht um Regierungskritik, sondern es ging darum, den Begriff Zwangsbeitrag so weit nach rechts zu stellen, dass jeder, der ihn künftig benutzt, sich dann eben gefallen lassen muss, dass man so dieses braune, böse Label aufgedrückt bekommt. Oh mein Gott, du redest von Zwangsbeitrag, dann bist du sicherlich auch einer von die bösen Rechten. Das, was eben Georg Restle hier dem Kulturstaatsminister Wolfram Weimer vorgeworfen hat. So, bezogen auf Aussagen über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk oder was Journalismus in Deutschland machen soll, was die Aufgabe von Journalisten ist, da gibt es ganz, ganz viele populäre Aussagen von sehr bekannten Figuren. Georg Restle ist einer davon. Drei Figuren oder Personen, auf die ich eingehen möchte. Thilo Jung, Anja Reschke und dann habe ich natürlich noch den Clip von Kai Gnifke, nur den einen übrigens rausgesucht. Kai Gnifke hat ja auch bestritten, dass die Aufgabe des öffentlich-rechtlichen Rundfunks nicht sei, zu indoktrinieren, sondern zu informieren. Ich glaube, ich werde aber trotzdem beide Clips einmal raussuchen, nur damit man nochmal diese Doppeldeutigkeit, diese Doppelzüngigkeit, die Doppelmoral dahinter sehen kann, besonders eindrücklich sehen kann, wie man eben belogen wird, ganz offensichtlich. Wir jubeln ihnen keine Meinung unter. So hatte er es formuliert. Aber als erstes kommen wir zu Thilo Jung.
Ich wollte nochmal betonen, es ist nicht die Aufgabe von Journalismus, über die Themen die Leute zu informieren, über die Leute informiert werden wollen. Ne? Also wenn jetzt irgendwie angeblich tatsächlich Migration die größte Sorge in einer Umfrage ist, ist das aber nicht unsere Aufgabe, das abzubilden, sondern Journalisten und Journalistinnen sollen Leute informieren und darüber informieren, was sie wissen sollen. Und nicht, was sie wissen wollen. Was sie wissen wollen, können sie beim Boulevard sich abholen, bei Bild und Co. Und meinetwegen in Talkshows und manchmal auch bei Spiegel Online, aber nicht bei Journalisten. Journalisten informieren, worüber die Bevölkerung informiert werden soll.
Und das ist
ein wichtiger Unterschied. Das macht Monitor.
Immer wieder ein Klassiker. Ich könnte mir das 1 Million Mal ansehen, um wirklich eindrücklich den Leuten zu zeigen, darzulegen, so denken viele, sehr viele der Journalisten in Deutschland nicht das, was die Menschen wissen wollen, sondern das, was sie wissen sollen. Und das Schöne in Anführungszeichen beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist noch dazu, sie ja keine Existenzängste haben müssen. Ja? Sie werden ja ohnehin finanziert über den eben genannten Zwangsbeitrag. Eine, die sich auch sehr populär dazu geäußert hat, ein Clip, der jetzt auch immer wieder geteilt wurde von Anja Reschke, Reschke Fernsehen, auch seit, ich weiß nicht, 100 Jahren oder so, ungefähr beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk schon angestellt, bezahlt, mitfinanziert. Die war in einem Beitrag vom SRF, also dem Schweizer quasi Staatsmedium, das war in Hamburg in einer Bibliothek, im Dezember 2018. Und jetzt könnte man ja meinen, also die Beiträge grundsätzlich bezogen auf Haltungsjournalismus und so weiter, die sind noch gar nicht so alt. Doch sind sie, nur hat das damals, also hat das nicht für die reichweitenstarke Empörung gesorgt, die heute solche Clips und solche Ausschnitte erzeugen können. Aber wichtig ist immer noch die Einordnung, also zumindest mit zu erwähnen, aus welchem Jahr das kommt. Selbst in dem Beitrag bei SRF hat man nochmal darauf hingewiesen oder einen Ausschnitt gezeigt, dass Reschke das jetzt nicht erst seit kurzem sagt, sondern diese Meinung, diese Ansicht, wofür sie übrigens auch, also für ihren Haltungsjournalismus, mit Preisen schon ausgezeichnet wurde, unter anderem zuletzt im Jahr 2018 war es der Hans-Joachim Friedrichspreis, dem ein sehr bekanntes Zitat zugesprochen wird, aber darüber sprechen wir gleich. Erstmal der erste Clip aus dem SRF-Beitrag zu Reschke.
Sagen, benutze ich nicht, will ich nicht für bezahlen, ist auch ein sehr unsolidarisches Argument, weil der Wert eines öffentlich-rechtlichen Rundfunks oder überhaupt der Wert von Journalismus und von Informationen ist ein Wert, den du nicht persönlich für dich bemessen kannst, sondern ist ein Wert für die Gesellschaft.
Von Herzen.
Im November ist Anja Reschke der Hans-Joachim Friedrichspreis zugesprochen worden. Sie zeige Haltung ohne Arroganz, Toleranz ohne Beliebigkeit und Stehvermögen ohne Sturheit, begründete die Jury.
Wo heute politische Gruppierungen mit Kampagnen, mit verbalen Entgleisungen und bewussten Grenzüberschreitungen versuchen, unser Grundgesetz anzugreifen, da müssen wir eintreten in den Kampf für das Grundgesetz und für die Menschenrechte.
Besonders der erste Teil ist wichtig. Sie spricht vom Rundfunkbeitrag. Die Menschen sollten das ja solidarisch bezahlen. Ja, kann man das überhaupt bemessen? Guten, tollen Journalismus und so weiter. Mal angenommen, der öffentlich-rechtliche Rundfunk würde tatsächlich das machen, was sein Auftrag ist, nämlich neutral und so weiter zu berichten. Dazu kommen wir übrigens gleich im nächsten Clip noch. Das ist ja das, was sie nicht verstehen. Die Menschen kritisieren nicht per se den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und lehnen ihn als Institution in Gänze ab, so wie ich das mittlerweile übrigens tue, also nicht immer, aber eben seit einiger Zeit, sondern es geht um die Einseitigkeit und deswegen lehnen sie ihn ab. Und dann zu argumentieren, ja, aber wir müssen ja solidarisch sein und kann man den Wert von tollem, phänomenal, grandiosem Journalismus, kann man das überhaupt wirklich benennen und sind dafür 18 Euro tatsächlich zu viel? Nein, wenn der öffentlich-rechtliche Rundfunk seinem Auftrag nachkommen würde, dann wäre das nicht zu viel und dann würden die Menschen das auch nicht so scharf kritisieren, wie sie es kritisieren. Jetzt noch ein etwas längerer Ausschnitt aus dem Interviewgespräch von Breschke eben in Hamburg, auch wie gesagt aus dem Jahr 2018, aus dem Dezember 2018.
Wenn ich ganz kurz darf, ja. Ich habe hier extra den 93. Artikel der Schweizerischen Bundesverfassung mitgebracht, also das Äquivalent zum deutschen Grundgesetz. Und da gibt es den Absatz 2 von diesem Artikel und der sagt, Radio und Fernsehen stellen die Ereignisse sachgerecht dar und bringen die Vielfalt der Ansichten angemessen zum Ausdruck.
Mhm. Aber ganz ehrlich, also das weiß ich jetzt nicht, ob das auch in dem Schweizer Vertrag drin steht, aber wenn ich jetzt uns als Öffentlich-Rechtlichen oder überhaupt die deutsche Presse- und Medienlandschaft, warum gibt's uns? Warum sind wir gegründet worden? Wieso haben wir nach dem Krieg, hat sozusagen Sir Hugh Green war es damals, dem deutschen öffentlichen Rundfunk einen Auftrag gegeben, nämlich diese Demokratie mitzubewahren. Das ist ein Auftrag an die Presse. Deswegen wurden Verlagslizenzen gegeben. Deswegen wurden Verlagslizenzen nur an Nicht-Nazis gegeben, damit wir ein Land haben oder eine Presse haben, die oder eine Medienlandschaft, die dafür da ist, den Bürger zu einem mündigen, demokratiewählenden Bürger zu erziehen oder in die Lage zu versetzen, an Wahlen teilzunehmen.
Aber das ist der Job. Das erinnert mich so ein bisschen an
diese... Das ist meine Lieblingsfrage an Journalisten.
Diese Re-Education, ne, die zum Beispiel mit deutschen Kriegsgefangenen in Großbritannien ja ganz...
Also sie ist der Meinung, der Bürger muss erzogen werden. So, das ist ganz klar ihre Ansicht. Sie hat darüber ein Buch geschrieben, hab ich gleich auch nochmal rausgesucht, Haltung zeigen. Also sie ist der Meinung, der Bürger muss erzogen werden. Er soll nicht informiert werden, schon gar nicht über das, was er wissen will, sondern nur über das, was er wissen soll. Das sagt ein Thilo Jung ganz offen. Und sie spricht von einer Erziehung. Und jetzt kann man ja sagen, der Ursprung, warum der öffentlich-rechtliche Rundfunk gegründet wurde, war eben jener, dass die Menschen nicht mehr kontrolliert werden sollen, dass sie das nur ganz kontrolliert, in dem Fall dann nicht mehr von der Regierung, es war in der DDR so, der aktuellen Kamera, das ist auch jetzt so, wenn wir uns anschauen, wer in den Rundfunkräten sitzt, das hat übrigens Thilo Jung gut rausgearbeitet mit den CDU und SPD-Freundeskreisen, wer bestimmt, welcher Intendant beispielsweise eingestellt wird. Wir haben diesen politischen Einfluss, weshalb ich eben auch der Überzeugung bin, neben den ganzen finanziellen Verpflichtungen, die man eingegangen ist, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk, so wie er jetzt existiert, auf gar keinen Fall reformierbar ist und deswegen auch abgeschafft gehört, um dann meinetwegen neu gegründet zu werden für ein öffentlich-rechtliches Nachrichtenprogramm, meinetwegen ein, zwei Sendeformate, die dann in den einzelnen Bundesländern da bestimmte regionale Beiträge und Dinge abbilden, aber auch wenn dort eben das Interesse vor Ort da ist, und das ist es häufig bei den Bürgern, auch dann würden sich solche Formate und Inhalte tragen, wenn sie nicht öffentlich-rechtlich finanziert werden. Also Erziehungsauftrag.
Offen, das wurde auch nicht verheimlicht, das war kein Geheimprojekt. Da wurde umerzogen, re-education.
Ja, ich weiß, das ist ein Begriff, also das ist jetzt, da wage ich mich jetzt weit voraus und ich weiß jetzt schon, was für Reaktionen kommen werden. Das ist meine Lieblingsfrage an Journalisten, wenn ich immer frage, und hast du einen erzieherischen Auftrag? Nein. Nein. Aufklären wollen sie. Okay, aber aufklären wofür? Also aufklären mit einem...
Ja, gute Frage an euch, die gerade auch hier im Chat in der Umfrage ist. Seid ihr der Meinung, dass Journalisten in Deutschland einen erzieherischen Auftrag haben, die Bevölkerung zu erziehen? Was ja nur geht, wenn man die eigene Haltung, die eigene Meinung, die eigene Ansicht mit hineinbringt und es den Menschen manipulativ, weil, also, wir kennen Erziehung bei Kindern, ja, dass natürlich auch die eigenen Ansichten dann übernehmen, ist halt letztlich nichts anderes als die Manipulation der Bevölkerung. Und wenn Erwachsene das machen, dann kann man das natürlich nicht sagen, nicht so einfach machen wie bei Kindern, auch wenn man das in manchen Formaten natürlich versucht, indem man sagt, hier, du sollst so jetzt das und das machen, sondern man macht es eben subtil. Und dazu dann auch gleich der Einspieler von Kai Gnifke, bezogen auf die zwischen den Zeilen und so weiter.
So, natürlich ist unsere Aufgabe nicht, jemanden in eine Richtung zu erziehen und zu sagen, so, du musst jetzt denken, Trump ist doof, oder du musst jetzt denken, Flüchtlinge sind alle toll. Nein, natürlich nicht.
Ja, aufklären, auch das scheint sie nicht zu verstehen, beispielsweise über Missstände. Wir kennen das von Wallraff, von bestimmten Formaten. Da soll dann darüber aufgeklärt werden, wo beispielsweise wird in der Politik viel Steuergeld verschwendet. Wo finden irgendwelche Skandale statt, ob das jetzt in der Küche bei Burger King ist oder bei anderen Formaten, wo werden Arbeitskräfte besonders schlecht behandelt, wo werden irgendwelche, ich weiß nicht, Familienclans, wie bei Greichen beispielsweise, haben in der Politik sehr viel Einfluss. Wo findet Korruption statt? All diese Dinge, darüber soll die Bevölkerung aufgeklärt werden. Nicht darüber, was sie wissen sollen, aus der persönlichen Agenda und Ansicht der Journalisten heraus. Das scheint sie nicht zu verstehen. Oder sie scheint halt den Begriff Aufklärung völlig anders zu interpretieren, als ich das tue.
Aber aufklären oder beziehungsweise aufklären in dem Sinne doch schon, dass man ein Bürger ist, der...
die Bürger sollen nicht denken, Trump ist doof. Doch, genau das sollen sie. Denn das bildet die deutsche Medienlandschaft mit überwältigender Mehrheit ab. So dass die Menschen es dann auch tun.
Na Basis, da bin ich wieder beim Grundgesetz. Letztendlich möchte ich natürlich nicht, dass ich Bürger dazu erziehe, durch meine Berichterstattung, dass sie nachher den Staat stürzen. Das wäre ja nicht im Sinne des Erfinders. So, das heißt also, die meisten sagen, nein, sie haben keinen erzieherischen Auftrag. Letztendlich, glaube ich, aber war es ein erzieherischer Auftrag. Und zwar, wenn man das sich anguckt, wie auch gerade Deutschland nach dem Krieg war. Ich habe das zum Beispiel an der Geschichte meines Magazins.
Auch das scheint die gute Frau nicht zu verstehen. Damit der Bürger diese Entscheidung treffen kann, muss er ausgewogen und im Idealfall auch neutral, aber vor allem braucht er ein breites Angebot an Informationen. Und natürlich sind es Menschen, die Journalismus machen, die Informationen in die Öffentlichkeit tragen. Und natürlich ist dort immer ein Anteil, ob das jetzt im geschriebenen Artikel ist, ob das in einem Interview ist. Ich möchte an das Redaktionsnetzwerk Deutschland mit Weimar erinnern, in dem davon die Rede ist, dass ja leider nicht mehr genug gegen den Klimawandel, gegen den Klimawandel, Terror, wie auch immer, getan wird. Also auf der Ebene hat man diese Frage gestellt. Natürlich geht es da um die eigene Meinung. Dass man das bedauert, ist die Ansicht der Journalistin, die dem Kulturstaatsminister die Frage stellt. Natürlich ist das immer mit drin. Es gibt bestimmte Formate, Meinungen, Kommentare, Meinungsbeiträge, in denen man das auch transparent und deutlich macht, dass es eben die explizite Meinung des Journalisten ist, die man jetzt dort sieht. Aber auch bei allen anderen Formaten schwingt das mit durch. Nur die Kunst ist es eben, das nicht so sehr auf seine Arbeit sich auswirken zu lassen, dass es eben dann den Eindruck erweckt, es gäbe einen besonders einseitigen links-grünen Erziehungsauftrag bei den Öffentlich-Rechtlichen, den man wahrnimmt, weil man sich dazu berufen fühlt.
Magazins mal nachvollzogen, das war mir nicht klar vorher. Das ist ja irre, ja? Wie, du musstest ja aus diesen Menschen, die obrigkeitshörig waren, die Angst hatten, die ein Propagandasystem gewohnt waren, du musst...
Sie glaubt das. Sie hat das für sich so interpretiert. Und so übt sie ihren Job aus. Anscheinend auch wie Restle und andere, Thewissen, unkündbar.
Sie dahin bringen, das ist nicht nur Aufgabe der Presse gewesen, sondern der Gesamtgesellschaft, dass sie selber sagen, hey, nee, der Politiker da oben, nur weil der mächtig ist, hat jetzt hier nicht das Sagen und ich kann das kritisch hinterfragen. Und hey, nee, ich lasse mir gar nicht von dem einen nur sagen, das muss ich denken, sondern ich kann auch diese Meinung haben. Das meine ich mit Erziehung, einen mündigen Bürger. Und das ist schon unsere Aufgabe. Deswegen finde ich, gibt es sogar einen erzieherischen Auftrag.
Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Da ist so viel Quatsch dabei, was diese Frau erzählt. Nehmen wir nur die Corona-Zeit, in der man nichts anderes war als ein öffentlich-rechtliches Propagandasprachrohr der Regierung. Es wurde nahezu nichts hinterfragt. Sämtliche Maßnahmen, die beschlossen wurden, Eingriffe ins Grundgesetz, hat man hofiert. Genau diesem Auftrag, den ihr hattet, vor allem zu Zeiten, in denen der Staat übergriffig wird und Grundrechte einschränkt, vor allem zu dieser Zeit habt ihr euren Auftrag nicht wahrgenommen. Und das hat nochmal die Ablehnung extrem vorangetrieben aus der Bevölkerung, weil ihr eben genau das nicht gemacht habt, was euer grundsätzlicher Auftrag war, ausgewogen zu berichten und eben nicht als eine Art öffentlich-rechtlich finanzierter Regierungssprecher zu fungieren. Tja, dieser Aufgabe ist man beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk vor allem während Corona nicht nachgekommen.
Zu Beginn der ganzen AfD, des AfD-Großwerdens, Pegida-Phase, da hatten wir schon einen gewissen missionarischen Eifer. Ich glaube, wenn man sich unsere Texte anguckt, sind die alle irgendwie unangreifbar. Aber zwischen den Zeilen kam es aus jeder Pore irgendwie, ihr sollt die bitte doof finden. Das hat eine ganze Weile gebraucht. Und deshalb haben wir, immer dann noch wie so ein Stigma noch da dran gelegt. Die Rechtspopulisten.
Ihr seht, wer hier rechts sitzt, ne? Also wir haben hier die Runde aus Gnifke, Hayali und Georg Restle.
Das ist AfD. Und haben gesagt, ja, die Leute kennen diese Partei noch nicht, die müssen es erstmal einordnen können. Dann haben wir irgendwann mal gemerkt, mittlerweile ist diese Partei bekannt, es braucht dieses Etikett nicht mehr, weil was hat dieses Etikett gemacht? Es hat genau diese Wirkung entfaltet, dass die Leute sich irgendwie stigmatisiert fühlten.
Ja, an anderer Stelle eine populäre Aussage oder ein populärer Clip von ihm, dass man niemandem eine Meinung unterjubeln möchte. Und genau das hat man getan. Das tut man immer noch. Eine Anja Reschke macht daraus überhaupt gar kein Geheimnis. Sie propagiert das Ganze sogar recht offen. Immer wieder angesprochen oder aufgeführt wird, ist bezogen auf die Einseitigkeit beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk die Tatsache, wie die Journalisten ticken. So, zum einen haben wir einen übermäßig hohen Akademikergrad bei Journalisten. Und auch da wissen wir, dass an Universitäten tendenziell sehr weit links außen gelehrt wird und dass alles, was das AStA ist, also Studierenden, beziehungsweise, Entschuldigung, Studentenparlament oder Studentenvertretung, all das sind linke bis linksradikale, wahrscheinlich in bestimmten Kreisen sogar linksextremistische Zusammenrottungen von Studenten. Und natürlich ist das vorherrschende Meinungsbild, jeder, der sich mit irgendeinem Studenten jemals unterhalten hat, ist sehr weit links außen. So, nun die Frage bei den Öffentlich-Rechtlichen, wenn ja all diejenigen oder zum Großteil eben Akademiker diesen Beruf in Deutschland ausüben oder glauben, sie würden ihn nach bestem Wissen und Gewissen ausüben, dann ist natürlich die Frage, wie sind sie denn nun politisch eingestellt? Eine Befragung, eine Studie, die immer wieder dazukommt, ist diese hier, und zwar eine Befragung unter den Volontären beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und da hat man die Volontäre eben gefragt, welche Partei würden sie wählen. Das ist eine Befragung aus dem Jahr 2020. Knapp 60%, also sagen wir 57% wählen die Grünen, 23, über 23 die Linke, 11% die SPD, 2,6% CDU, CSU, 1,3% die FDP. Jetzt kann man sagen, oh, das Problem ist, wir haben hier nur 86 Befragte, also 86 Volontäre zu dieser Befragung grundsätzlich. War, soweit ich weiß, eine Online-Umfrage. Dazu hat man diese Fragebögen verschickt und über die Hälfte hat gar nicht geantwortet. Also letztlich war es jetzt keine wirklich repräsentative Befragung, aber man weiß eben, die Wahrscheinlichkeit, dass nur diejenigen geantwortet haben, die links-grün eingestellt sind, halte ich auch für sehr gering. Das wird wahrscheinlich eher so ein allgemeines Desinteresse sein, so wie es grundsätzlich bei Befragungen der Fall ist oder eben der Fall sein kann. Zum Glück gibt es nicht nur diese Umfrage unter den Volontären, bei denen 86 befragt wurden. Zum Glück gibt es auch diese Grafik hier, einmal von der Grauzone, aber keine Sorge, ich komme gleich auch zur Quelle dieser Befragung. Da wurden Journalisten gefragt von der Technischen Universität Dortmund aus dem Jahr 2024, also letztes Jahr, deutlich aktueller, ist die Frage, welcher Partei sind Sie zugeneigt? Und 41% waren bei den Grünen, 16% bei der SPD, wir haben 8% CDU, 5% Linke, FDP 1%, BSW 1%, 2% andere, 23% haben gar keine Angabe gemacht. Es hat sich niemand zur AfD bekannt in dieser Umfrage bezüglich der Parteien. So, worauf geht das Ganze zurück? Eine Studie Journalismus und Demokratie, Journalismusbefragung aus dem Jahr 2024, wie gesagt, durchgeführt von der Technischen Universität Dortmund, Teilnehmende. Auch die gendern, also auch keine Umfrage eines rechten Meinungsforschungsinstituts, nein, eine Studie mit der TU Dortmund, 525 Teilnehmer, das generische Maskulinum. Journalist in Deutschland, wer sind Sie eigentlich, welche Ausbildung und Berufserfahrung bringen Sie mit, bei welchen Medien arbeiten Sie und welchen Parteien stehen Sie nahe? Das ist eben der interessante Teil aus dieser Studie, dieser Umfrage. Wie sehen Sie den Status quo des Journalismus und dessen Zukunft? 54% der Befragten Männer, 45 weiblich und 1%, wie sollte es anders sein, divers. Mittleres Alter, 46 Jahre. 40% der Befragten aus dieser Studie sind bei den Öffentlich-Rechtlichen angestellt, 61% privatwirtschaftlich, 5% finanziert durch Crowdfunding und Co. Das werden wahrscheinlich welche wie Korrektiv oder Volksverpetzer sein. Auch die wird man gefragt haben. Besonders spannend bei dieser Studie, die man da durchgeführt hat, oder bei dieser Umfrage, war, dass man nicht nur gefragt hat, welchen Parteien sie nahestehen, sondern eine viel wichtigere Frage, die vermutete Parteineigung bei sich selbst bzw. bei anderen Journalisten. Die Frage, was glauben Sie, welcher im Bundestag vertretenen Partei Journalistinnen und Journalisten am ehesten nahestehen? Und dann haben sie eben angegeben, dass sie glauben, 30% Grüne, 20% haben angegeben, sie wissen es nicht, Feiglinge, 17% haben sogar geglaubt, keiner Partei, 16 CDU, 16 SPD, 7 CDU, 1% FDP, 1% CSU, 1% Linke, 1% BSW, 7 haben gar keine Angabe zu der Frage gemacht und niemand glaubt, dass irgendwelche Journalisten in Deutschland der AfD nahestehen. Ja, das ist eine, also steile These. Das hier ist die tatsächliche Parteineigung. 41% Grüne. Warte, wir kommen zu 23. 17% haben gedacht, keiner Partei. 23% behaupten, zu keiner Partei zu neigen. Beziehungsweise, wir gehen nochmal ganz kurz auf die ganz genaue Frage ein. Viele Leute neigen längere Zeit einer bestimmten politischen Partei zu, obwohl sie auch ab und zu eine andere Partei wählen. Wie ist das bei Ihnen? Neigen Sie ganz allgemein gesprochen einer bestimmten Partei zu? Dazu sagen 23% keiner Partei. Und auch da könnte ich mir diesen 23% vorstellen, dass man eine Antwort gegeben hat, eine konformistische Antwort, das, was andere vielleicht hören könnten, wollen könnten, so ein bisschen, weil man natürlich auch von Journalisten eine gewisse Neutralität erwartet. Ich glaube diesen 23% nicht unbedingt, dass sie zu gar keiner Partei neigen. Aber das ist meine persönliche Meinung dazu. Die Fakten sagen, 41% neigen den Grünen oder sind den Grünen zugeneigt, 23% keiner Partei, 16% SPD, 8% CDU, das ist sehr nah an der Realität, 6% Linke, FDP 3%, keiner CSU übrigens, andere Parteien 2%, BSW 1% und, Überraschung, AfD keiner. Da waren sie sich einig, das wusste man vorher. 16% übrigens SPD exakt richtig, CDU 8% auch exakt richtig, Linke 1%. Vermutete Parteineigung, tatsächliche Parteineigung, Linke 6% und bei den Grünen ist halt das krasseste Ergebnis 30-41. Das heißt, die Journalisten in Deutschland, also sie selbst und ihre Berufssparte, seien gar nicht so grün, wie sie tatsächlich sind. Und wir haben hier eine Differenz von über 10%, was schon eine enorme Abweichung in diesem Kontext. Spannend war noch diese Aussage aus der Studie, die auch unten in der Infobox verlinkt ist. Inwieweit stimmen Sie der folgenden Aussage zu oder nicht zu? Journalistinnen und Journalisten neigen dazu, in ihrer Berichterstattung überwiegend die Position der Partei zu übernehmen, der sie am ehesten nahestehen. Und 27% stimmen der Aussage zu, also über ein Viertel. Ein Drittel sagt etwa teils, teils. 37% stimmen nicht zu und der Rest gibt an, 1%. Ich weiß es nicht. Oder keine konkreten Angaben, vermute ich, dass dafür KKA steht. Teilt sich ungefähr zu, nicht ganz, jeweils ein Drittel ja, teils, teils und stimme nicht zu. Aber auch hier haben wir teils, teils und stimme zu bei 61%, was schon recht viel ist. Und dann auch wiederum vielleicht auch überraschend ehrlich. So erklärt sich die Einseitigkeit. Ich habe gerade eben vom Hans-Joachim-Friedrichs-Preis gesprochen. Der ist übrigens ein ehemaliger Tagesthemen-Moderator, dem immer wieder ein Zitat zugesprochen wird, das auch auf der Rückseite seines Buches abgedruckt ist. Einen guten Journalisten erkennt man daran, dass er Distanz zum Gegenstand seiner Betrachtung hält, dass er sich nicht gemein macht mit einer Sache, auch nicht mit einer guten Sache, dass er immer dabei ist, aber nie dazu gehört. Das ist ein Zitat, welches er seinem eigenen Mentor zuschreibt, beziehungsweise von dem kommt. Als Friedrichs von seiner Zeit bei der BBC in London berichtet, hat ihm das jemand mit auf den Weg gegeben und dann ging es um Berichterstattung über beispielsweise Naturkatastrophen und so weiter. Aus irgendeinem Grund wurde ihm das dann eben zugeschrieben und steht auch groß auf der Internetseite, auch von diesem Preis, der verliehen wird, aber der nicht das quasi... Der Hintergrund ist auf jeden Fall nicht das, was man hier vermuten könnte, dass es um Neutralität und so weiter, um eine gewisse Distanz geht. Da gibt es einen sehr guten Artikel von Übermedien, auch der ist unten verlinkt, in dem das ganz ausführlich beschrieben wird, seine Sichtweise dazu. Und aus seinem aus seinem Buch von Friedrichs, aus seiner Autobiografie, geht übrigens auch hervor, dass er sagt, der Rundfunk sei praktisch mit dem Tag seiner Gründung in die Gefangenschaft der politischen Parteien geraten. Er belegt das mit Beispielen, aber es wird auch klar, dass er sich mit dem System gut arrangieren wusste. Macht er seine Karriere auf dem roten Ticket. Also er war eben der SPD zugeneigt. Sein Tagesthemen-Gegenstück war die CDU-Frau Ulrike Wolf. Zu glauben, es hätte keinen politischen Einfluss gegeben, bezogen auf den Gründungsmythos, könnte man fast sagen, von Anja Reschke zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk, das ist Quatsch. Auch da war von Tag 1 an politische Einflussnahme, nur war sie dann halt eben nicht mehr mit der NSDAP, weil es die Partei dann nicht mehr gab, sondern eben von CDU und SPD zu der Zeit. Aber zu behaupten, es hätte sie nicht gegeben und das würde sie nicht geben, das ist natürlich völliger Quatsch und das weiß man auch. Jetzt hat nicht nur Hans-Joachim Friedrichs ein Buch geschrieben, auch Anja Reschke hat natürlich ein Buch geschrieben, Haltung zeigen, Haltungsjournalismus, das ist die neue Art von Journalismus seit einigen Jahren übrigens, also wie gesagt, das sind Sachen, Beiträge auch beim hier Schweizer Rundfunk aus dem Jahr 2018, das ist schon deutlich, deutlich älter als die aktuelle Kritik eben daran, also Haltungsjournalismus haben wir im Öffentlich-Rechtlichen schon sehr lange, was aber auch bedeutet, dass man sich da keine Illusion machen muss, dass es irgendwann nochmal einen neutralen öffentlich-rechtlichen Rundfunk geben kann oder einen, neutral ist ja nicht das richtige Wort, sondern einen, der die gesamte oder breite Meinung der Bevölkerung in Deutschland abbildet. Das ist definitiv nicht der Fall und das ist es wahrscheinlich auch seit der Gründung nicht mehr. Ich glaube dennoch, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk durchaus bessere Zeiten gesehen hat und dass Anja Reschke und Georg Restle eben besonders offen und ehrlich sind. Es ist ein Zwangsbeitrag, dabei kann man bleiben. Ja, ich glaube, das fasst das Ganze recht gut zusammen. Ein weiterer kurzer Clip, der auf der Plattform X geteilt wurde, der ursprünglich vom Volksverpetzer, das sehen wir oben rechts an dem Logo, zusammengestellt wurde. Da geht es um ein Streitgespräch, das müsste von der Reporterfabrik sein, die zu Korrektiv wiederum gehören. Ein Gespräch zwischen Melanie Amann, ehemalige Chefredakteurin beim Spiegel, die jetzt, wo war es jetzt, in Harvard lehrt, glaube ich. Ja, Melanie Amann ist nach Harvard gegangen, die sich mit Ulf Poschardt ein Streitgespräch geliefert hat. Und da geht es eben unter anderem um Dunja Hayali. Und da dachte ich, das müssen wir uns auf jeden Fall zusammen angucken, weil anders als erhofft, hat man nicht das nachweisen können, was man eigentlich nachweisen wollte, nämlich den rechten Freiheitsmythos zu entlarven.
Und Dunja Hayali, ich meine, die kann nicht mehr mit dem Zug fahren, die kann nicht mehr auf die Straße gehen, die kriegt Drohungen, Morddrohungen ohne Ende für eine Moderation, die kann man gespaltener Meinung drüber sein. Und wenn man ein Verfechter der Meinungsfreiheit ist, wie du es angeblich bist, dann müsstest du die...
Ich glaube übrigens, dass man nicht gespaltener Meinung zu ihrem Beitrag bei dem Heute-Journal sein kann. Denn es gibt durchaus einen Unterschied, ob ich in einer Nachrichtensendung meine eigene Meinung teile als Moderator und das nicht gekennzeichnet ist, weil ich politischen Haltungsjournalismus, Aktivismus betreibe und das als öffentlich-rechtlichen Journalismus tarne. Wenn Dunja Hayali sich privat, und jetzt ist natürlich die Frage, wie äußert sich jemand, der in der Öffentlichkeit steht, privat, öffentlich eigentlich eher nicht. Aber mal angenommen, sie kommentiert irgendwie auf irgendeiner Plattform oder lädt auf ihrem Instagram-Account hoch, hey Freunde, das ist meine Meinung zu dem Thema, dann ist das völlig anderes Setting, als zu sagen, ich stelle mich im Heute-Journal hin und lasse da meine persönliche Meinung über Charlie Kirk raus, indem ich quasi noch rechtfertige, wie er hier, was der Grund gewesen sein könnte, warum man ihn umgebracht hat.
Ich zerreißen für diese Frau, dass die sagen darf, ja, die was sie ja sagen ja durfte.
Das ist echt so.
Und dass du das nicht machst, das lässt deine Worte für mich doch ganz schön hohl klingen.
Ja, aber das ist so, Dunja Hayali, und dann können wir jetzt tausend, das ist einfach...
Die übrigens immer mit ihren Kritikern gesprochen hat. Ja. Das sei auch noch gesagt.
Ja.
Die Charlie Kirk-mäßig immer wieder sich, die hat ein Interview in der Jungen Freiheit gegeben.
Ja, es gibt da keine Lernkurve und dann benutze ich den Namen der Moderator. Es gibt keine Lernkurve. Die machen auch einfach so weiter. Und wir sehen einfach, wo das hinführt. Und ich bin ja dankbar, diese Beispiele. Ich weiß nicht, wie viel Rundfunkorchester es gibt, all das.
Aber dass du kein einziges empathisches Wort für Dunja Hayali
ist,
das registriere ich schon.
Meinungsmäßig Das wird, Julia Ruß ist eine, that's it, von dem ganzen riesigen Laden. Und ansonsten ist es dominiert, das ist ja Pass pro Toto, wie über Amerika. Wir können jetzt über alle Themen, über Milei, das kommen immer derselbe abgestandene rot-rot-grüne Stuss. Punkt.
Aber deine
Ich wünschte, dass es anders wäre. Es ist so nicht. Und wie gesagt, die können so weitermachen. Die Zustimmung geht zurück und wir werden sehen, wo das endet.
Du bist kein Freund der Meinungsfreiheit, Ulf. Tut mir leid. Deine Gleichgültigkeit und Kaltblütigkeit sozusagen jetzt gegenüber jemandem, der sozusagen sagt, ich kann nicht mehr in Social Media gehen, ich kriege so viel Hass, ich ertrage es körperlich nicht mehr. Und du gehst darüber einfach so hinweg. Es ist dir scheißegal, weil diese Frau nicht die Position hat, die du teilst.
Naja,
dann bist du auch kein liberaler, Ulf.
Ja, aber
wenn du so eine Haltung hast, wenn dir das scheißegal ist, bist du kein Liberaler. Tucholsky hätte gesagt, ich finde diese Hayali bescheuert, ich schmeiß mich jetzt für die in die Bresche. Ja. Du bist auch kein Tucholsky, sorry.
Ja.
Also das ist...
Ja, aber
Das ist gerade eine wichtige Erkenntnis für mich und ich hoffe für das Publikum da draußen auch.
Ja.
Du bist fucking intolerant.
Mhm.
Ich bin unschlüssig, ob ich mir vielleicht, wenn ich mich ein Stück weit selbst geißeln will, werde ich mir vielleicht das ganze Gespräch einmal anschauen dazu. Die Kritik scheint bei den Befürwortern, den Unterstützern, und zwar denen, die Hayali ausnahmslos unterstützen und ihr gut zureden und so weiter, scheint das nicht anzukommen. Das, was ich gerade eben beschrieben habe, dass es eben einen Unterschied gibt, ob ich mich im Heute-Journal, also in einem öffentlich-rechtlichen Nachrichtenformat dazu äußere, das kommentiere mit meiner Meinung oder ob es einen informellen Nachrichtencharakter haben soll, dann kann ich das dort nicht mit einbringen. Im Tagesthemenkommentar und in all den anderen Formaten, es gibt genügend Möglichkeiten, auch die öffentlich-rechtlichen veröffentlichen Kommentare, die Möglichkeit des Kommentars, ob das jetzt in geschriebener Form oder eben auch in Videoform bei den Tagesthemen eingespielt wird, wo dann explizit auch darauf hingewiesen wird, dass es die Meinung desjenigen ist, dann von fucking intolerant zu sprechen bei Ulf Poschardt, weil er keine unterstützenden Worte irgendwie für Hayali übrig hat. Ich weiß nicht genau, was man sich erhofft, wenn oder was man erwartet von jemandem, der sie für ihre Inhalte und ihre Beiträge kritisiert, dass man den Fokus eben jetzt darauf setzt, nicht mehr auf die Arbeit, die sie macht und auf die Unzulänglichkeiten bezogen auf ihren Journalismus und eben, dass nicht differenziert wird, sondern dass der Fokus davon weggeht und Dunja Hayali sich selbst oder aber auch von anderen als Opfer dargestellt wird. Das ist halt ein ganz, ganz großes Problem. Das löst halt dann die eigentliche Debatte ab und deswegen bin ich auch kein besonders großer Freund davon, wenn man auch sagt, hier anonym im Internet und man schreibt da irgendwelche. Ich weiß nicht, ob das dann, wir brauchen uns ja, also bei Morddrohungen oder bei diesen ganzen anderen Geschichten gibt es ja auch niemanden, der das in irgendeiner Form tatsächlich jemals verteidigt hat. Nur die Beleidigung und all diese Dinge, ich glaube, als Person der Öffentlichkeit muss man das grundsätzlich aushalten können und es wird für den einen oder anderen immer einen Shitstorm geben oder Beleidigungen geben oder böse E-Mails und Nachrichten geben, aber ich glaube, wir müssen eher dahin wieder übergehen zu sagen, wir sollten da nicht so übermäßig sensibel sein und bei allem anderen, was möglicherweise strafrechtlich relevant sein könnte, kann man dann eben die Möglichkeit nutzen, die Behörden einzuschalten. Ich bin ehrlich, ich habe das bisher so bei diesen expliziten Morddrohung von der Roten Kapelle gemacht. Bei einem wurde auch jemand sogar ermittelt, aber dann hieß es dann, das sei irgendwie zu allgemein gesprochen, könnte man gar nicht detailliert drauf eingehen. Wollte ich für mich eigentlich nur persönlich wissen, ob da tatsächlich was passiert oder nicht. Hab dann festgestellt, es passiert halt nichts. Deswegen werde ich das auch künftig sein lassen. Es sei denn, mir schickt jetzt jemand ein Foto von meiner Wohnungstür oder Hausadresse oder sonst was. Ich glaube, dann würde ich wahrscheinlich auch zum Schutz meiner kleinen, sich bildenden Familie da übergehen, irgendwie die Behörden tatsächlich in Anspruch zu nehmen. Aber solange es irgendwie Kommentare im Internet sind, die beleidigend sind, weiß ich nicht. Glaube ich, da müsste man schon ein Stück weit differenzieren zwischen dem, was tatsächlich relevant ist und bei dem, was man möglicherweise getrost ignorieren kann. Falls ihr gerade nur einen Ausschnitt oder einen Clip aus der Sendung gesehen habt, dann möchte ich euch ans Herz legen, ab 16 Uhr Montag bis Donnerstag live auf diesem Kanal für etwa anderthalb bis zwei Stunden. Am Ende der Sendung spreche ich noch ein wenig mit den Leuten aus dem Chat und beim nächsten Mal bin ich mir auch sicher, kriege ich das hin, dass der Chat dann eingeblendet hier durchs Bild laufen wird. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen, bedanke mich für die verschenkten zusätzlichen Abos und auch für die Superchats. Gerne den Kanal abonnieren. und die Glocke aktivieren, falls ihr es noch nicht getan habt. Gerne eine Bewertung dalassen, auch den Livestream, die Live-Sendung bewerten, fleißig kommentieren, mit euren Freunden die Beiträge teilen. Vielleicht sehen wir uns ja auch am 26. beziehungsweise am 25.10. ist die Veranstaltung in Hamburg. Am 26. bin ich dann in Düsseldorf. Vielleicht sehe ich ja dann den einen oder anderen dort vor Ort. Ich bedanke mich fürs Zusehen, sage tschüss und bis zum nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut.